Die Worte haben sich in der Luft zerstreut. Der rote Velour-Sessel ist leer. Corentin hat auf Pause gedrückt, doch er schafft es nicht, sich von der Kamera zu lösen. Er erinnert sich, dass er im Gymnasium gern seine Freunde interviewt hätte, sie gefilmt hätte, während sie ihm etwas erzählten. Er selbst hätte nur als Anstoß eine oder zwei Fragen gestellt, und dann hätte er ihnen allen Raum gelassen, für ihre Meinungen, ihre Zweifel, ihre Hoffnungen, eine Art Bekenntnis, wie man es auch aus der Literatur kennt. Das war der eigentliche Auslöser dafür gewesen, warum er sich überhaupt für Aufnahmetechniken und das Schneiden von Filmen interessiert hatte.
Aber gut, was erzähle ich da? Warum rede ich lange um den heißen Brei herum? Ich weiß genau, warum du mich gebeten hast zu kommen. Du möchtest, dass ich über meine erste Hochzeit rede. Die, die nie stattgefunden hat. Aber weißt du, Corentin, da gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Ich habe den Eindruck, dass du diese Geschichte in deinem Kopf unheimlich aufgebauscht hast, dass du Dinge dazu erfunden hast, Kostüme, Akteure, dass du die Realität von damals in einen monumentalen Kinofilm umgewandelt hast. Soll ich dir etwas verraten? Ich habe Christian wiedergesehen. Ja, er hieß Christian. Genau. Und weißt du was? Er war hässlich. Potthässlich. Er ist dick geworden. Richtig fett. Mindestens 30 Kilo Übergewicht. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Am liebsten hätte ich laut gelacht, weil er so gar nicht mehr dem Bild entsprach, das ich noch von ihm im Kopf hatte. Und als er dann noch versucht hat, mich zu umarmen, oh ja, er hat seinen dicken Leib an mich gepresst, als wir das Café verließen, da dachte ich, ich würde ersticken. Ich habe ihn sanft, aber entschlossen weggeschoben und ihm erklärt, dass ich ganz bestimmt nicht deshalb gekommen bin, dass ich mit meinem Leben ganz zufrieden bin, der Sache von damals nicht nachtrauere und es vermutlich mein Glück war, dass er mich auf dem Standesamt sitzen ließ. Da war er sprachlos.
Das Geräusch von Schritten, die sich entfernen, die in einem Nebengang sind, ein Tappen, das der Schwamm der Wände über Jahre gespeichert hat, die Schritte in anderen Hallen, manchmal leiser, manchmal Totenstille. Schritte. Ein Schürfen. Deutlich eine Stimme, die einen unmöglich zu verstehenden Satz sagt. Mehrmals sich wiederholend das Echo eines halben Wortes, nur des letzten Vokals aus einem Wort.
Da ist keine Erde drunter. Nur Wasser. Wasser und manchmal Eis. Ganz anständige Geschwader von Eisbergen. Ziemlich unwirklich. Da hält sich nichts drauf. Da bleibt nichts oben. Es geht abwärts, ab zu den Fischen. Da hat man nun dieses Ungetüm gebaut, sicher, wetterfest, feuersicher, bombensicher, beispielhaft für Europa, aber es gibt keinen Haken im Himmel, an dem wir uns festhängen könnten. Sagen Sie, wollen Sie nicht doch eine Fahrkarte nach Berlin kaufen? Sie haben immer noch die Chance. Frauen und Kinder zuerst, heißt es doch immer.
Es gab äußerst erniedrigende Nächte, in denen ich mich in das Schlafzimmer meiner Mutter schlich, auf allen Vieren unter ihrer Bettkante entlang kroch, Zentimeter für Zentimeter, um möglichst lautlos an das Schränkchen zu gelangen. Ich öffnete es. Bei aller Behutsamkeit erzeugte ich dennoch ein metallisches Schnappen, bei dem meine Mutter ihr Schnarchen unterbrach und zu lauschen schien. Minutenlang wartete ich auf die Wiederkehr ihrer regelmäßigen Atemgeräusche. Meine Schweißtropfen, die zu Boden fielen, erschienen mir wie Detonationen.
»Typisch«, grummelte Lakshmi. »Unser übliches Pech«, ergänzte ich.
»Jetzt wartet doch mal einen Augenblick, ehe ihr gleich eure allerschlimmste Enttäuschung kundtut«, konterte Yogi und sah mich mit dieser listigen Miene an, die verriet, dass er soeben einen äußerst brillanten Einfall hatte.
»Mr. Gora, wie viele andere Goras hast du während deines heutigen Abendspaziergangs in Nizamuddin getroffen?«, fragte er.
»Warum fragst du das?«
»Versuch doch ausnahmsweise einfach nur, meine simple Frage nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.«
»Na gut. Ich habe keinen anderen Gora gesehen.«
»Richtig. Und das, geschätzte Mr. Gora, geliebte Lakshmi, bedeutet, dass wir unsere Suche nach Mohammed Akbal hiermit einstellen können und stattdessen den Taxifahrer ausfindig machen müssen.«
»Das Problem ist meine Frau«, er seufzte. »Sie ist verrückt. Und das meine ich in einem streng klinischen Sinn. Als ich ihr erzählt habe, dass wir noch eine Woche bleiben würden, nur sie und ich, um Weihnachten in Stockholm zu feiern, war sie zunächst überglücklich. Aber dann wurde sie eifersüchtig und misstrauisch. Warum hast du das vor? Willst du dich mit jemandem treffen? Ich sage Ihnen, sie ist wahnsinnig.
Auf den Kopf gefallen war sie jedenfalls nicht.
Und das bringt mich ins Spiel, fragte Odam.
Banegas breitete die Arme aus.
Genau. Ich habe ihr erklärt, dass mein guter Freund Odam Dilna einen Teil meiner Zeit für gewisse Besprechungen in Anspruch nehmen werde, bei denen es um ein Geschäft zwischen dem honduranischen Staat und dem Unternehmen gehe, das Dilna vertrete. Bei uns zu Hause wäre das ganz normal gewesen.
Hier nicht.
Das weiß sie aber nicht.
Einmal saßen vier Geister in der weiten Prärie, rauchten ihre Geisterpfeifen und redeten über dies und redeten über das.
»Habt ihr es auch gehört?« fragte einer der Geister. »Es soll einen Jungen geben, der vor nichts Angst hat. Nicht einmal uns Geister fürchtet er, so heißt es.«
»Oh«, sagte der zweite der Geister und lachte nach Geisterart, »wenn ich ihm erscheine, hat er bestimmt Angst.«
»Lasst uns ihn einmal gründlich erschrecken«, sagte der dritte Geist. »Dann werden wir schon sehen, wie er zitternd davonläuft.«
»Wie wäre es mit einer Wette?« fragte der vierte Geist. »Wer von uns dem Jungen die größte Angst einjagt, der gewinnt.«
Da Rusty jedoch ein Gespenst war, konnte er seine Gestalt verändern, wie immer er wollte.
»Als was werde ich als nächstes erscheinen?« fragte er sich,
während er über einer großen Holztruhe tief im Innern der Burg schwebte.
»Wie wäre es mit Kopflos dem Schrecklichen? Oder Ritter Eisenhart, dem kettenschleppenden Gefangenen?«
Als er in seiner Geheimkammer schwebte, lächelte er zufrieden seine Truhe an. Er hatte seit Jahrhunderten in der Burg gespukt, um die Truhe zu beschützen. Oder genauer gesagt, das, was darin war.
»Die meisten Burgen beherbergen ein Geheimnis«, kicherte Rusty. »Aber was könnte besser sein als ein Schatz?«